Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 235. Die drei Fragezeichen und das Phantasmophon. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los.
Die drei Fragezeichen.
Hallo, herzlich willkommen zum Record-Release-Feature der Folge 235, die drei Fragezeichen und das Phantasmophon. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ja? Ihr habt richtig gehört, Phantasmophon. Ihr erfahrt auch gleich, was das ist. Könnt ihr sehr gespannt sein. Heute lohnt es sich auch wieder mal so richtig das Buch zu lesen zu der Folge, denn das Buch fängt vollkommen anders an als das Hörspiel, aber das funktioniert super. Hören wir doch gleich mal rein in die Geschichte. Gleich haben wir den Schlüssel. Bob Andrews bog die Zweige eines Busches zur Seite. Wie erwartet befand sich dort ein kleiner Metallkasten. Er drehte das erste Rädchen am Zahlenschloss. Ich muss nur noch den Code eingeben. Praktisch für Leute, die gerne ihre Sachen verlegen, kommentierte sein Freund Justus Jonas. Der erste Detektiv sah sich aufmerksam um. Selbst wenn die drei Fragezeichen mal keinen Fall hatten, war er immer im Einsatz. Ganz im Gegensatz zu Peter Shaw, der entspannt am Zaun lehnte und aussah, als würde er gleich einschlafen. Seltsam. Bob stutzte. Was ist? Schon war Justus neben ihm am Tor. Der Schlüsselsafe ist leer. Der erste Detektiv inspizierte den Kasten. Es gab keine sichtbaren Spuren von Gewalteinwirkung. Saxander hat den Schlüssel vermutlich nach seinem letzten Besuch aus Versehen mitgenommen. Bob stöhnte auf. Ach, dann sind wir den ganzen Weg nach Malibu umsonst gefahren. Und das auch noch so früh am Morgen. Peter gähnte. Nicht unbedingt, widersprach Justus. Deinen Berichten zufolge, Bob, handelt es sich bei Sandy Cottage lediglich um eine schlichte Hütte. Und? Fragte Bob ungeduldig. Justus lächelte zuversichtlich. Es liegt nahe, dass Peter uns mit Hilfe seines Dietrich-Sets Zugang verschaffen kann.
Du willst in das Ferienhaus von Sex einbrechen? Fragte Peter verblüfft. Der zweite Detektiv öffnete die Augen und drehte sich zu seinen Freunden um. »Mitnichten«, erwiderte Justus. »Ich möchte Bob helfen, seinen Auftrag zu erledigen. Saxander hat ihn losgeschickt, um wichtige Dokumente zu holen. Zudem hat er um Beeilung gebeten. Auf welche Weise Bob nun an die Dokumente gelangt, spielt keine Rolle, solange wir nichts beschädigen.«
»Das stimmt. Leg los, Peter«, entschied Bob nach kurzem Zögern.
Er wollte Sex nicht enttäuschen. Der Chef der Musikagentur Rock Plus behandelte Bob wie einen erwachsenen Mitarbeiter, obwohl er dort eigentlich nur einen Aushilfsjob hatte.
»Geht klar«,
Peter grinste und nahm seinen Rucksack ab. Das Dietrich-Set trug er fast immer bei sich. Es gehörte zur Standardausrüstung der drei Detektive.
»Nicht, dass die neuen Bands am Ende noch bei einer anderen Agentur unter Vertrag gehen.«
Es dauerte nicht lange, bis das Tor quietschend aufsprang. Bob betrat als erster das Grundstück, das direkt an der Steilküste lag. Das Cottage selbst befand sich ein Stück weiter unten am Hang. Wie die meisten Strandhäuser in der Gegend stand es auf hohen Stelzen, die das Gebäude vor der Flut schützten. Schwungvoll sprang Bob die Treppenstufen zum Haus hinunter. Justus und Peter folgten ihm. Als ihr Freund plötzlich stehen blieb, wären sie fast in ihn hineingerannt.
»Was ist denn jetzt schon wieder?«, fragte Peter.
»Psst«, machte Bob. »Da ist jemand.« Einen kurzen Moment lang hatte er den Umriss eines Menschen hinter einem der Fenster gesehen. Dann war die Person eilig hinter der halb geöffneten Gardine verschwunden. Zack selber konnte es nicht gewesen sein, Freunde von ihm auch nicht. Die kamen eher im Sommer für einen Kurzurlaub vorbei, nicht im Februar, der dieses Jahr für südkalifornische Verhältnisse noch dazu kühl und regnerisch war. Außerdem meldeten sie sich für gewöhnlich vorher an. Blieb also nur ein Einbrecher. Bob ärgerte sich, dass die Person die Jungen gesehen hatte und nun gewarnt war. Sie tauschten alle drei einen Blick. Justus nickte kaum merklich. Dann gab er seinen Freunden ein Handzeichen. Er hatte eine Idee, wie sie vorgehen sollten. Langsam stieg er die letzten Stufen hinunter und steuerte auf das verwitterte Sandy Cottage zu. Links und rechts führte ein Steg mit Geländer um das Gebäude herum. Justus spähte durch das Fenster neben der Eingangstür. Dann klopfte er. Nichts geschah. Als auch das zweite Klopfen unbeantwortet blieb, bedeutete Justus seinen Kollegen, die Seiten des Hauses sicherzustellen. Bob folgte der Anweisung, obwohl ihm das überhaupt nicht gefiel. Gut möglich, dass mehrere Personen im Haus waren. Im schlimmsten Fall sogar. Bevor Bob weiterdenken konnte, hörte er einen Schrei. Peter war an der rechten Seite des Hauses entlanggeschlichen und spähte nun vorsichtig um die Hausecke auf eine Terrasse. Die Aussicht aufs Meer ließ sein Surferherz höher schlagen. Gestern hatte es von morgens bis abends geregnet, aber heute war das Wetter perfekt. Hohe Wellen brachen sich kurz vor der Küste und spülten schäumende Gischt auf den Strand. Für einen kurzen Moment war Peter abgelenkt. Dann hörte er, wie eine Tür geöffnet wurde. Auf den Terrassendielen erklangen Schritte. Der zweite Detektiv war hin und her gerissen. Sollte er sich schnell zurückziehen oder einen Angriff wagen? Die Entscheidung erübrigte sich, denn jemand kam um die Hausecke direkt auf ihn zu. Es war eine blonde Frau, die eine Sprühdose in ihrer erhobenen Hand trug. Pfefferspray. Die Frau drückte ab. Der zweite Detektiv schrie auf. Instinktiv riss er die Arme vors Gesicht. Eine beißende Wolke hüllte ihn ein, wurde jedoch beinahe gleichzeitig von einer starken Windböe davongetragen. Die Frau keuchte. Vermutlich hatte sie einen Teil der Ladung abbekommen. Das passierte, wenn man die Rechnung ohne den Wind machte. Peter nutzte seine Chance und warf sich auf seine Gegnerin. Schon landeten sie auf den Dielen. »Halt sie fest!« hörte Peter Justus' Stimme hinter sich. Fast gleichzeitig kam Bob um die Hausecke gelaufen. »Lass mich los!« Die Frau wand sich wie ein Aal. Gleichzeitig begann sie zu treten. Wenn sie eine zweite Chance mit dem Spray bekam, hatte Peter schlechte Karten. Diesen Gedanken schien Bob ebenfalls zu haben. Er hechtete vor und riss ihr die Sprühdose aus der Hand. »Geben Sie auf!« Die Frau funkelte Bob wütend an. »Ruf die Polizei!« forderte Peter. »Gute Idee!« Die Frau hörte auf zu treten. »Ruf die Polizei, dann kann die euch auch gleich mal erklären, wie das mit dem Betreten von Privatgrundstücken ist.« »Uns?« wunderte sich Peter. »Sie sind doch eingebrochen.« »Diese Schlussfolgerung gilt es zu überprüfen«, wandte Justus ein. »Und rechtlich gesehen ist eine verdächtige Person unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist.« Die Wut der Frau wich Fassungslosigkeit. »Was um alles in der Welt wollt ihr hier?«
»Das könnten wir Sie auch fragen.«
»Ich wohne hier.«
»Irrtum«, entgegnete Justus. »Zum einen ist dies lediglich ein Feriendomizil und zum anderen sind Sie nicht die rechtmäßige Besitzerin.« Die Frau strich die Strähnen zurück, die sich aus ihrer Hochsteckfrisur gelöst hatten.
»Bin ich doch.«
Peter tauschte einen panischen Blick mit Bob.
Haben wir die Hausnummer verwechselt?«
»Nein«, stammelte Bob. »Das kann ich... Nein, ich bin mir sicher, dass dieses Haus Sex gehört. Sandy Cottage.«
Die Frau nickte matt. »Ja, das Haus ist nach mir benannt. Ich bin Doktorin Sandra Melusine Sandler.«
Peter lockerte seinen Griff.
»Ah, sind Sie die Schwester von Sex?«
»Wohl eher seine Ex-Frau«,
dämmerte es Bob. »Sex hat einen Song über sie geschrieben, den er hin und wieder spielt.«
»Einen Song?«
Die Frau sah verdutzt aus.
Über mich?
Sandy Melusine, nimm deinen Kram und geh, zitierte Bob. Deine schicke Violine tut mir in den Ohren weh.
Sehr schmeichelhaft.
Die Frau setzte sich langsam auf und drückte die Perlenkette um ihren Hals zurecht.
Ich wusste gar nicht, dass Sex verheiratet war, staunte Peter.
Es ist ewig her, sagte die Frau.
Vielleicht sollten wir zunächst Sex anrufen, schlug Justus vor. Wenn Sie sich tatsächlich rechtmäßig in diesem Haus aufgehalten haben und er Sie davon überzeugen kann, dass wir das Grundstück nicht unbedingt betreten haben, können wir uns den Anruf bei der Polizei sparen.
Wenn es sein muss.
Die Frau ächzte.
Ruft ihn meinetwegen an. Dann kann ich ihm auch gleich sagen, dass die Dusche nicht richtig abfließt.
Jetzt hör aber mal auf, Bob.
Was ist denn?
Mein guter Vorsatz in diesem Jahr ist, dass ich mich nicht mehr mit Gespenstergeschichten reinlegen lasse, ja?
Ja.
Ich habe beschlossen, dass es keine übernatürlichen Wesen gibt.
Ach.
Ja, und jetzt soll es bei unserem neuen Auftrag um ein Geistertelefon gehen? Das ist doch verrückt. Ja,
verrückt schon, aber auch sehr interessant.
Ach, komm, gib es zu, Justus, ja? Du freust dich auf die Geistervilla. Oh. Wenn andere in Panik aus einem Haus fliehen, kannst du es kaum erwarten, reinzugehen.
Tatsächlich habe ich den Koffer mit unserer Detektivausrüstung bereits gepackt, Peter. Mhm.
Ist nicht wahr.
Das sehe ich. Und die deutlich kleinere Tasche daneben enthält vermutlich alles, was du für die Übernachtung in der Villa brauchst.
Na, du hast es erfasst.
Ich sage euch, dass die Sache mit diesem Geistertelefon einfach nur Quatsch ist.
Phantasmophon, nicht Geistertelefon, wenn ja. Ich korrigieren darf. Und ich berichte ja nur, was ich bei meinen Nachforschungen erfahren habe. Ja,
das ist auch vollkommen richtig, Bob. Ich würde gerne ungefiltert alles hören, auch die Legenden und Gerüchte.
Ja, dann unterbrecht mich doch jetzt einfach nicht mehr, okay? Also.
Die drei Fragezeichen.
Rückspultaste. Sag mal, Oliver. Hast du einen Lieblingsspruch von Blackie?
Ach, Blackie? Ob ich einen Lieblingsspruch von Blackie habe? Ich meine, so richtig viel hat er ja nicht an Sprüchen. Ich glaube, mein Lieblingsspruch von Blackie ist... Nein. Ich glaube, es ist ein anderer. Ja, es ist... Also die Antwort lautet nein. Ich habe keinen Lieblingsspruch von Blackie. Ich freue mich natürlich, dass er auch schon so lange mit dabei ist und dass Frau Körting die Stimme von Blackie ist. Und wenn es tatsächlich mal einen neuen Spruch von Blackie gibt, dann nimmt sie den einfach bei sich im Studio auf und schneidet sich den da selber rein. Wir stellen uns ja während der Aufnahmen zu den drei Fragezeichen im Studio dann immer nur, das steht da nicht drin, da steht nur drin Gekrächze von Blackie und nicht welcher Spruch. Und wir stellen uns dann also immer nur einen Spruch vor und spielen das. Ach Mensch, Blackie, halt doch mal den Schnabel. Also man muss auch immer ein bisschen böse und zickig reagieren, obwohl wir natürlich Blackie alle lieben. Das ist die Geschichte von Blackie. Er ist wirklich ein reiner Hörspielvogel. Also er existiert nur im Hörspiel und ich habe keinen Lieblingsspruch von Blackie.
Die drei Fragezeichen.
Ich würde gerne ungefiltert alles hören, auch die Legenden und Gerüchte.
Ja, dann unterbrecht mich doch jetzt einfach nicht mehr, okay? Also, die Villa, ja, gehörte über viele Jahrzehnte einem Mann namens Van Fogmeyer. Er nannte sich selbst Wundertechniker und bastelte seltsame Maschinen, die schon zu seiner Zeit altmodisch aussahen. Sie sollten, Moment, ich zitiere, ich habe es mir auch geschrieben.
Ja.
Durch die Kombination von Technik der Vergangenheit und Visionen aus der Zukunft die Physik des Jenseits in die Gegenwart bringen.
Ah.
Hä? Da fliegen einem ja schon beim Zuhören die Gedanken aus der Kurve.
Also die meisten Geräte sind wohl eher technische Spielereien. Bei dem Phantasmophon handelt es sich allerdings um einen ganz besonderen Apparat. Er kann, wie mir übrigens Sexhändlers Ex-Frau Dr. Sandler berichtet hat, sie ist übrigens Musikwissenschaftlerin, angeblich die Stimmen der Toten in Form von metaphysischer Geisterenergie wahrnehmen und diese als Licht sichtbar machen. Anschließend wandelt das Phantasmophon die Lichtsignale dann wieder in Töne um.
Das ist ja total bescheuert.
Das ist nicht bescheuert.
Na, von so einem Kram konnte Fogmeyer leben? Ganz nebenbei bemerkt, ich wusste gar nicht, dass Sex mal verheiratet war.
Ja, das weiß ich auch erst. Jedenfalls hat sich Dr. Sandler mit ihrem Problem direkt an Sex gewandt und er hat sie dann an uns verwiesen. Aber jetzt nochmal zurück zu Fan Fogmeyer. Der hatte früher eine kleine Firma namens Fanfiction. Hauptberuflich war er Fachmann für Filmrequisiten. Mhm. Er hat für die Studios in Hollywood Roboter gebaut, Zeitreisemaschinen, Geräte in Raumschiffen und sowas. Vor seinem Ruhestand verkaufte er die Firma und zog sich aus Hollywood zurück. Verstorben ist er erst vor einem Jahr.
In seinem Haus?
Nein, in einer Seniorenresidenz. Oh. Aus der Villa musste er vorher schon ausziehen, weil er die vielen Treppen nicht mehr gehen konnte.
Ein Gerät, das Schwingungen in Lichtsignale und wiederum in Schall umwandeln kann. Ja, das passt zu dem, was Dr. Sandler laut deiner Aussage Bob vergangene Nacht in der Villa erlebt hat.
Ganz genau.
Zumal die Geisterstimmen etwas von Verbindung und Totenreich gesagt haben sollen.
Und doch weigere ich mich, an ein Geistertelefon zu glauben.
Mensch, Peter, wir haben aber gemeinsam beschlossen, den Fall zu übernehmen.
Ja, und der ist schon so gut wie gelöst.
Ach.
Bestimmt steht dieses Phantasmophon.
Phantasmophon, ja.
Ja, dieses Phantasmophon noch in der Villa herum. Dr. Sandler hat es für ein gewöhnliches Telefon gehalten, aber dann gab es Stromschwankungen und so etwas. Und dabei hat sich das Teil eingeschaltet. Licht an, Ton ab. Und was Sex-Ex-Frau dann erlebt hat, war kein Spuk, sondern einfach ganz viel Physik.
Ja, ich muss zugeben, dass deine Vermutung erfrischend logisch ist, Zweiter.
Ja.
Bob, ja. Befindet sich das Phantasmophon noch in der Villa?
Angeblich schon, dazu komme ich gleich noch. Dieser Fogmeyer, der soll immer ein großes Geheimnis um dieses Gerät gemacht haben. Er verwahrt es an einem unbekannten Ort und führte es nur ausgewählten Personen vor. Immerhin, das ist ganz interessant, gibt es eine Skizze davon. Die habe ich hier. Seht euch das mal an. Man muss sich den Apparat wohl als, ja, als so einen dunklen Holzkasten mit seltsamen Aufbauten vorstellen. Seht ihr das hier?
Sieht uralt aus.
Ja, das täuscht. Das Blatt ist eine Kopie hier von einem Ausdruck, der bei Fogmeyers Testamentsvollstreckung überreicht wurde.
Tja, schade, dass die mangelnde Qualität keine genaueren Studien zulässt. Ja. Immerhin erkenne ich hier Zylinder, Spulen, Glühbirnen, Röhren, Zahnräder, eine Kurbel und einen Grammophontrichter. No, vom Aussehen her sind es typische Bauteile, wie man sie vor 100 Jahren benutzt hat.
Mhm. Und wie bist du an diese Kopie gekommen, Bob?
Durch Professor Barrister. Ja, an den habe ich mich gleich gewandt, nachdem uns Dr. Sandler beauftragt hat, diesen Geisterspukfall zu übernehmen.
Hm. Leuchtet ein. Hat er persönlich Kontakt zu Fogmeyers Erben?
Es gibt nur eine Erbin, ja. Mhm. Und die beiden sind tatsächlich gute Bekannte. Sie heißt Sunyata Kapoor und ist Professorin.
Wie heißt sie?
Kapoor, Sunyata Kapoor.
Ah.
Ja. Sie war Fogmeyers Großnichte mütterlicherseits und Barrister hat mir bereits den Kontakt zu ihr vermittelt. Er hat ihr von uns erzählt und berichtet, dass wir uns für Fan Fogmeyer und seine Wundertechnik interessieren. Mhm. Ich habe mit ihr telefoniert und sie hat mir dann diese Kopie der Skizze rübergeschickt. Huh.
Und ist sie eine Expertin für Geister und Dämonen, so wie Professor Barrister?
Nicht die Spur. Sie arbeitet im Fachbereich Geschichte der Technik und hält Barristers Forschungsgebiet, so ein bisschen für verrückt, obwohl sie ihn persönlich schätzt.
Ja.
Daher haben wir ihr vorsichtshalber auch nichts von dem Spuk in der Villa erzählt.
Eine gute Entscheidung. Aber jetzt sollten wir noch die restlichen Ergebnisse deiner Recherche hören, Bob.
Ja, allerdings, als Professorin Kapoor Fogmeyer Haus geerbt hat, bekam sie bei der Testamentsvollstreckung auch eine Botschaft ihres Großonkels überreicht.
Ja?
Ja, die war wohl ziemlich rätselhaft und lief letztendlich darauf hinaus, dass die Erbin das Phantasmophon suchen und auch benutzen sollte.
Aha.
Ja. Und?
Barrister hat daraufhin Professorin Kapoor seine Hilfe angeboten, aber sie ist der Meinung, dass es keine Geistertelefone gibt und sie deshalb ihre kostbare Zeit nicht weiter in die Suche nach irgendeinem sinnlosen Gerät investieren will.
Mhm. Was uns zu der Frage zurückbringt, ob das Gerät noch in der Villa ist.
Ja, die Professorin geht davon aus. Es ist wahrscheinlich so gut versteckt, dass sie es nicht finden konnte.
Ach, interessant. Weißt du, was Fogmeyer in der Botschaft an seine Erbin geschrieben hat?
Ja, zu der Frage bin ich leider nicht mehr gekommen. Ich hatte den Eindruck, als würde ihr gerade alles ein bisschen zu viel werden. Für sie ist das Erbe wohl, eher eine Last.
Wie undankbar. Sie kann doch froh sein, dass sie eine Villa bekommen hat.
Ja, aber so ein riesiger alter Kasten lässt sich heutzutage nicht so leicht verkaufen. Für sie war es ein Glück, dass eine Musikstiftung nun das Gebäude mietet. Im Dezember wurde der Nutzungsvertrag unterschrieben und die Stiftung, in der Dr. Sandler tätig ist, bekam alle Schlüssel. Jetzt müssen die sich um die Renovierung und die Instandhaltung kümmern.
Ah ja.
Ja, das war's auch schon. Jetzt seid ihr dran, Freunde.
Sehr gut gemacht, Bob. Vielen Dank für die Information.
Gerne.
Wir haben einen Auftrag von Dr. Sandler. Unser erster Weg sollte uns daher in die Villa führen, um den Spuk aufzuklären. Hm?
Du brennst darauf, das Phantasmophon zu finden, richtig?
Ja, die Suche nach versteckten Gegenständen übt seit jeher einen Reiz auf mich aus.
Was ab? Schau unter die Steine. Jenseits der Gemeinde.
Ja, Blackie, wir schauen uns gründlich um, versprochen. Aber ich hoffe sehr, dass in der Villa keine Gebeine herumliegen.
Vorsicht, frisch gestrichen.
Oh, Blackie.
Tja, damit ist unser Record-Release-Feature der Folge Die drei Fragezeichen und das Phantasmophon auch schon wieder fast am Ende. Allerdings einen Hörspielausschnitt habe ich noch für euch, um euch so richtig auf den Geschmack zu bringen. Das Buch, also unsere Vorlage für das Hörspiel, Die drei Fragezeichen und das Phantasmophon, ist im Kosmos Verlag erschienen und stammt aus der Feder von Kari Erlhoff. Unser Hörspiel erscheint am 12.09.2025. So, und jetzt springen wir nochmal in die Geschichte. Die drei Detektive, also wir, fahren noch am selben Abend in Bobs Käfer in die Santa Monica Mountain zum Fockmeyer-Haus. Dort treffen sie auf Sex-Ehefrau und stellen schnell fest, dass man sich in diesem Haus sehr einfach verlaufen kann. Sie teilen sich auf, um das Haus aufs Genaueste zu untersuchen. Und so bemerkt Justus zum Beispiel, dass man durch die Rohre der Stromleitungen im Haus in andere, weit entfernte Räume hören kann. Ich kann nur sagen, viel Spaß, alles Gute, macht's gut, bleibt gesund, bis bald.
Die drei Fragezeichen.
Nachdem Justus Dr. Sandler über seine neuesten Erkenntnisse informiert hatte, entschied er, die Suche nach der Quelle des Spuks fortzuführen. Sie starteten ganz oben und arbeiteten sich langsam von Stockwerk zu Stockwerk. Fockmeyer Haus war groß, verwinkelt und mit Ausnahme des fast leeren Arbeitszimmers im obersten Dachgeschoss vollgestellt mit Möbeln, Büchern und all dem Kram, den Justus Tante Mathilda auf dem Schrottplatz als Angucktrödel, gemacht zum Vollstauben, bezeichnete. Doch in diesem Fall war der Staub hilfreich. Während fast alle Regale, Tische, Vasen und Skulpturen komplett eingestaubt oder von Spinnweben überzogen waren, zeigten andere Oberflächen die Spuren von Fingern. Nach und nach entstand der Eindruck, dass jemand das Haus gezielt abgesucht hatte.
Das ist unheimlich. Ich habe hier zwar schon etwas aufgeräumt, aber diese Gegenstände habe ich ganz sicher nicht angefasst.
Es kommen ja auch noch Mr. Beltone und die Handwerker in Frage.
Ja, teilweise schon, Peter, aber die Spuren an den Bildern und Spiegeln deuten eher darauf hin, dass jemand auf der Suche nach einem Safe war. Zum Beispiel ein Einbrecher.
Was ist das nun wieder?
Ja, die Frage ist eher, wer könnte das sein?
Lasst uns nachsehen, Kollegen.
Okay.
Ah, da, auf der Kommode, neben dem Garderobenständer.
Tatsächlich.
Ein altes Telefon. Mit Wählscheibe, wie in unserer Zentrale.
Ich wusste gar nicht, dass das noch funktioniert.
Darf ich rangehen?
Ja, nur zu.
Oh, es verfügt auch über eine Mithörfunktion. Ich schalte sie ein. Ja, bitte?
Ich habe eine Nachricht für den Gerechten. Den ersten von dreien.
Damit bist du gemeint, Justus.
Am Apparat. Mit wem spreche ich bitte?
Ich bin niemand.
Wollen Sie mir weismachen, dass ich mit einem Geist spreche?
Ich bin kein Geist. Ich bin niemand.
Das sagten Sie bereits.
Die Verbindung muss unterbrochen werden.
Was meinen Sie mit Verbindung? Dieses Telefonat? Oder soll das eine Warnung werden?
Wir sind auch in Gefahr.
feinstoffliche Materie wurde in Licht und Klang umgewandelt. Sollte es zu einem Kollaps kommen, fallen sämtliche Formen von Materie in sich zusammen. Ein winziger Punkt im Inneren des Phantasmophons wird von einer riesigen Masse gefüllt werden und alles in sich hineinziehen.
Das ist die Definition eines schwarzen Lochs. Wie soll ein Gerät hier auf der Erde eine Supernova auslösen?
Du weißt viel, aber du ahnst nicht, worauf du dich eingelassen hast. Wir befinden uns in einer Phase von Sonnenstürmen und geomagnetischen Aktivitäten, die auf feinstoffliche Singularitäten treffen. Das Phantasmophon muss während solcher Prozesse ruhen.
Sollen wir das Gerät finden und ausschalten?
Jegliche Berührung könnte eine Kettenreaktion auslösen. Schaltet sofort den Strom in der Villa ab und verbindet jegliche Form von Energie, die das Gerät nutzen könnte.
Oh, das klingt gefährlich.
Das ist es auch. Jede Sekunde zählt. Flieht!
Aufgelegt.
Sonnenstürme. Schwarze Löcher. Von solchen Geschichten lasse ich mich nicht mehr verrückt machen. Da hat wohl jemand zu viel Fantasie.
Irrtum, Zweiter. Sonnenstürme sind höchst real. Ebenso wie schwarze Löcher. Ich fürchte, wir müssen diese Warnungen sehr ernst nehmen.
Justus, jetzt machst du aber Witze.
Mitnichten. Ich befürchte, wir kommen hier an unsere Grenzen.
Was?
Wie meinst du das?
Wir sollten schnell unsere Sachen zusammenpacken. Einer von uns kann schon mal die Sicherungen rausdrehen. Dann ist zumindest der Strom aus.
Ja, das übernehme ich.
Ja, und dann?
Verlassen wir das Haus.
Aber
wir müssen hier raus. Und jetzt seht zu, dass ihr euch beeilt.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, hier lang.
Okay.
Das war das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 235. Die drei Fragezeichen und das Phantasmophon. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Titelmusik Die drei Fragezeichen Hörspiel Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Skript Josef Ulbich. Koordination Elias Emken. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen und das Phantasmophon basiert auf dem gleichnamigen Buch von Kari Erlhoff, erschienen im Frank Kosmos Verlag Stuttgart. Ab dem 12. September überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden@lauscherlounge.de. Wir beantworten ausgewählte Fragen in den nächsten Record-Release-Features. Bis dann, Kollegen.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.